Ich will mal mit einem persönlichen Earcatcher anfangen zum Thema. Ich habe so zwei Events, die mich in Sachen Buchliebe sehr zurückgeworfen haben. Mhm. Erstens Fahrheim-Bücherei Wachtendock, erste Klasse. Ehrenamtliche Büchereimitarbeitende will mich für den Kinderbuchklassiker Tranquilla Trampeltreu begeistern.
Ist das schlimm, dass ich diesen Klassiker nicht kenne? Es klingt wie ein homöopathisches Abführmittel.
Das ist von Michael Ende.
Ah, okay, gut,
aber
den kenne ich.
Ist eher ein homöopathisches Schlafmittel. Da ist eine sehr extrem langsame Schildkröte. Heute würde ich das unter Fatigue-Syndrom einordnen. Und die will zu einer Hochzeit. So. Und dann Gymnasium 5. Klasse, Simplicius Simplicissimus, Erstauflage 1669.
So ganz freshes Schriftstück gewesen.
Da kamen so ganz selbstverständlich Wörter wie Brandschatzen drin vor.
Was ist das?
Das ist, man brennt was nieder und dann ist es für einen selber so. Ich weiß es auch nicht. Ich habe versucht, mir die Zusammenfassung bei Wikipedia nochmal durchzulesen. Aber selbst das war mir zu langweilig.
Es klingt wirklich, als wären alle pädagogischen Konzepte sind da gut aufgegangen. Mhm. Also wenn man Kinder wegbringen will vom Buch und hin zu Durstlöscher, Klatschbrötchen und Eisdisco, dann kann man das genauso machen wie in Steffis Kindheit. Aber es ist ja so, in guten Büchern steckt ja einfach so viel drin. Bestenfalls Verbotenes, Blutrünstiges, Lustiges, Weirdes, unzensiert und im allerbesten Fall ist es vielleicht sogar auch noch gut geschrieben. Und wie man das macht, also richtig gut schreiben, das lernen wir heute auch. Und zwar ein Buch schreiben.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Das ist ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anne Radatz und Steffi Banowski.
Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir nämlich beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Ich habe mittlerweile übrigens ganz gute Erfahrungen mit Büchern gemacht, muss ich sagen. Also,
schön, dass du da Korrektiverfahrungen sammeln konntest.
Ja, total. Also ich habe mich dann irgendwann doch überzeugen lassen und es gibt so ein paar Autoren, die finde ich richtig geil. Martin Suter, Irvin Welch, Colin Cotterell, Sibylle Berg. Ich habe da mich befreit von meinen ersten Traumata.
Freigeschwommen.
Ja, also ich halte mich jetzt nicht für ein Trüffelschwein, eher so Konsens, aber ich mag das und ich höre das auch viel beim so als Hörbuch beim Joggen.
Und wie ist unsere Frage jetzt heute?
Ach so.
Du bist ja so mit der Tür ins Haus gefallen.
Ja,
du überrollst die Hörer und mich doch.
Die Frage ist, weiß ich nicht mehr.
Magst du dich einmal vorbereiten für einen Podcast? Du kannst ja nicht immer einfach reinkommen und alles aus dem Ärmel schütteln, Steffi. Das funktioniert so nicht. Die Frage ist, Schriftsteller...
Wie Thomas Gottschalk.
Genau. Die Frage ist, Schriftsteller werden, wie schreibe ich einen Bestseller. Das wollen wir heute lernen. Beziehungsweise wollen wir vielleicht, dass ihr das lernt, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal dachte ich, ach, Schriftsteller ist ein geiler Job. Mit so einem Glas Rotwein sitzt man immer mit dem Laptop am Fenster und dann überlegt man sich irgendwas und dann schreibt man flotten Bestseller und geht einmal auf Lesereise und verdient irrsinnig viel Geld. So stelle ich es mir vor.
Den Zahn kann ich euch schon mal ziehen. Ich habe in der Taz gelesen, dass laut Künstlersozialkasse Buchautorinnen durchschnittlich 13.588 Euro verdienen und zwar pro Jahr. Der Autor, den ich euch heute mitbringe als Flexperten, der wird vermutlich deutlich mehr verdienen und ich glaube, der könnte jetzt auch aufhören mit Bücher schreiben. Aber er hat noch Bock.
Wir fangen mit deinem Flexperten auch gleich an, aber bevor wir verraten, wer das ist, sage ich auch schon mal, wer nachher mein Flexperte sein wird und zwar Christian Huber, den kennt ihr vielleicht von Twitter, da hieß er mal Pokerbeats, inzwischen heißt er überraschenderweise Christian Huber. Und der ist Fernsehautor, der hat auch für Böhmermann geschrieben, der hat einen Podcast und so weiter, erzähle ich später auch nochmal, aber er ist auch Autor und diese Woche kommt sein vierter Roman und unter anderem über den und wie er den so geschrieben hat, habe ich mit Christian Huber gesprochen, aber du hast gesprochen mit
Sebastian Fitzek, das war mein absoluter Wunschautor und den habe ich jetzt auch mal gekriegt. Der ist, egal wie man seine Bücher findet, unbestritten ein wahnsinnig guter Geschichtenerzähler und auch einer der erfolgreichsten Autoren unserer Zeit, im deutschsprachigen Raum zumindest. Kann auch noch sein, dass jemand erfolgreicher ist, der Wolfgang Hohlbein heißt und sowas viel so Groschenromane auch geschrieben hat, so Fantasy. Aber Sebastian Fitzek spielt da auf jeden Fall ganz oben mit. Und Ende des Monats kommt sein neuer Roman raus, Schreib oder Stirb, hat er zusammen mit Micky Beisenherz. Ist dir da was runtergefallen?
Nee, ich habe aber den Sound gehört. Ich mach's gerne nochmal ganz kurz. Ich trage keine Spanx, aber ich trage eine sehr knapp geschnittene Leggings. Und ich wollte sie gerade so ein bisschen hochziehen und dann bin ich abgerutscht.
Wow.
Sorry. Zurück zu Fitzek.
Ich habe mit Sebastian Fitzek gesprochen und gefragt, wo fängt denn überhaupt so ein Buch an? Also mit was?
Das kann man nicht so pauschalisieren. Es ist meistens tatsächlich ein Impuls ist zuerst da. Und der Impuls, der kann von einer Situation ausgehen, der kann aber auch von einer Person ausgehen. Ein Beispiel, was schon zu einem Buch geführt hat, es klingelt an der Tür und die, es kann eine alltägliche, muss nicht skurril sein, eine alltägliche Situation, man steht an der Tür und die, es hat geklingelt und man öffnet den Postboten und der sagt zu einem, können Sie ein Paket für einen Nachbarn annehmen? Und dann guckt man drauf und den Adressaten kennt man nicht, obwohl man eigentlich alle in der Nachbarschaft zu kennen glaubt. Aber der Name sagt einem gar nichts. So ist mir in der Realität passiert und ich dachte sofort, das ist eine schöne Was-wäre-wenn-Situation. Das könnte jetzt ein böses Paket sein, das könnte auch ein böser Nachbar sein. Ich habe dran gehorcht, gerüttelt, geschüttelt, gerochen an dem Paket und normale Menschen, also solche, die jetzt nicht ihr Geld mit gruseligen Geschichten verdienen, ihren Lebensunterhalt, die würden jetzt wahrscheinlich einfach das Paket irgendwie weglegen und mal gucken, wer da kommt. Ich habe mir also dann gleich Gedanken gemacht, was das für eine Person sein könnte, ob das einen speziellen Sinn hat, dass genau mir zu diesem Zeitpunkt dieses Paket geliefert wird. Und. Ich war also in einem Psychothriller schon verhaftet und daraus ist entstanden später dann nach vielen weiteren Fragezeichen, die ich geklärt habe, natürlich der Thriller Das Paket.
Das grenzt ja an Verfolgungswahn aber auch, ne? Es muss ja auch anstrengend sein, wenn man ständig in so einem Thriller lebt und hinter allem, was einem so random passiert, du kaufst ein Busticket für 1,60 und vermutest, dass das irgendwie ein Serienkiller ist.
Ich muss aber direkt an dich denken, bist du nicht die Paketannahmestelle Hohe Luft West?
Ja, und das war ja jetzt nicht mehr.
Ein Bestseller nach dem nächsten rausknallen. Ne? Gut, es geht natürlich aber auch anders. Man könnte natürlich auch einen Roman über eine besondere Person schreiben.
Ich denke beispielsweise immer wieder darüber nach, warum ich noch nie meine Mutter eigentlich ins Zentrum eines Buches gerückt habe. Denn meine Mutter war Lehrerin, das ist noch nicht so außergewöhnlich, aber sie war Lehrerin im Knast in der JVA Tegel, hat sie Straftätern Wirtschaft beigebracht. Dann würde ich sagen, ausgehend von der Figur, was könnte so eine Figur denn erleben? Mit welchem Auftrag, welches Abenteuer, welche Situation könnte es sein? Also das ist eigentlich so die Grundvoraussetzung, das, was jede Autorin, jeder Autor mitbringen muss, ist eigentlich erstmal ein Leben. Klingt banal, ist aber gar nicht so einfach. Der Alltag, das Leben, auch der Beruf im Übrigen, den man hatte oder vielleicht noch parallel hat beim Schreiben, das ist ganz wichtig. Man muss also auch das Interesse für Menschen haben, die einen inspirieren. Man muss etwas erlebt haben, sonst kann man nicht übers Leben schreiben.
Frage ich mich natürlich, was hat Michael Ende erlebt, als er das Buch über die müde Schildkröte geschrieben hat?
Was hat seine Mutter beruflich? Das ist natürlich auch ein Vorteil für ihn, dass seine Mutter Lehrerin in der JVA war. Meine war Verwaltungsleitung in einer Altenpflegestation. Ich weiß nicht, was da für Horrorfilme. Wobei?
Aber das kannst du doch eigentlich auch. Das können doch viele Leute aus irgendeinem Schiss was Großes machen. Also man muss es halt nur durchspielen. Nicht irgendwie eine scheiß Moderation hinrotzen an Radatz, sondern
wer hat vergessen, wie die Frage lautet? Oh, ganz entspannt bleiben.
Ich hatte einen harten Tag, ja. Was mich ja immer sehr dolle interessiert, gerade an Krimis, ist ja die Recherche. Also wenn da jemand 12 Stunden kopfüber am Hoden aufgehängt in einem Kühlhaus hängt zum Beispiel, ne? Dann wird das immer sehr genau beschrieben. Und ich dachte immer, da braucht man ja sowas wie eine Expertise.
Das muss man live erlebt haben.
Erfahrungswerte. Also da muss einem doch jemand sagen, wie sieht dann so ein Typ aus? Überlebt man das überhaupt? Ne? Wie riecht's da? Oder wenn du ein Buch über Spionage schreibst, Gott bewahre, oder eher über einen Brand oder sowas. Man muss ja wohl recherchieren, wie man das genau beschreiben kann.
Ja, es gibt verschiedene Recherchephasen, die natürlich sehr relevant sind. Ich sage mal, eine gute Lüge braucht immer einen wahren Kern. Das heißt, manchmal muss man auch recherchieren und dann die Recherche aber abmildern, weil man durch einen Filter nochmal jagen, weil man weiß, nee, wenn man das 1:1 das Leben so aufschreibt, das merkt in der Biografie, in einem Sachbuch und im Zeitungsartikel wird einem das geglaubt, natürlich in der Radioreportage, aber in einem fiktionalen Roman eigentlich weniger. Deswegen kommt es zunächst einmal weniger auf die Recherche an, ist, wenn man kein Sachbuch oder Fachbuch schreibt. Es kommt auf die Geschichte an. Das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen eine Geschichte erzählen. Das heißt, ich schreibe in meinem ersten Entwurf, probiere ich so wenig Recherche wie möglich zu haben, um auch nicht Gefahr zu laufen, das mit interessanten Sachbuchfakten komplett zu verwässern. Ich mache dann also eine rudimentärische Vorrecherche und hin und wieder punktuelle Recherche. Die wichtigste Recherche allerdings ist am Ende, was ich auch nur jedem empfehlen kann. Wenn man also einen Roman über Flugzeuge geschrieben hat, sollte man am Ende das mal jemanden zu lesen geben, der Pilot ist beispielsweise.
Das mit der Recherche, das gilt natürlich auch für Orte. Also man kann ja nicht über jede Verfolgungsjagd im Eiffelturm reden, wenn man noch nie auf dem Eiffelturm war. Das macht ja keinen Sinn. Das gilt für alle Orte, auch wenn die ausgedacht sind. Also wie es da aussieht, wo der Roman spielt, das muss irgendwie gut beschrieben sein und man muss sich da doch ein bisschen auskennen, dachte ich.
Also da habe ich ja meinen allerersten Roman, die Therapie, den hatte ich ja an die Ostküste der USA verortet und auf einer Insel dort spielen lassen. Und dann hat mich mein Literaturagent gefragt, wieso spielt denn das dann auf so einer merkwürdigen Insel vor der Ostküste der USA? Und ich sagte, naja, also die meisten Romane, die ich kenne, die spielen halt irgendwo im Ausland, aber nicht in Deutschland. Da sagte er, nee, die meisten Romane, die Sie kennen, spielen dort, wo der Autor oder die Autorin sich auskennt. Wo kennen Sie sich denn aus? Ich sagte, naja, in Berlin. Und dann habe ich das mal ausprobiert und der Roman hat sich wirklich verändert. Und man hat gemerkt, ach guck mal, der schreibt, worüber er sich auskennt.
Steffi, du kennst dich ja in Oberhausen ganz gut aus, oder? Also dein Roman müsste ja dann...
Ich kenne mich überhaupt nicht in Oberhausen aus, da bin ich nämlich weggezogen, als ich 6 war. Also ich kenne da noch die Trinkhalle. So,
die hast du vor 6 kennengelernt?
Ja, wo ich, natürlich, ich musste früher immer, war das nicht bei dir so? Ja, vielleicht auch nicht. Für Oma und Opa eine Packung, eine Schachtel HB oder Krone kaufen.
Auch das gibt es hier für ein Buch, ja.
Dann gab es noch ein Cornetto dazu für mich. Und dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Natürlich, also das kennt man ja, aber viel mehr habe ich da auch nicht kennengelernt.
Das wäre aber übrigens etwas, was ich am Schriftstellersein sehr schätzen würde, wenn man da so einen leichten finanziellen Vorsupport kriegen würde, dass man dann ja erstmal, wenn man sagt, ich würde super gern mal ein Buch über Chile schreiben. Ja. Da müsste ich jetzt aber mal 2 Monate leben. Und dann zahlt einem der Verlag so 2 Monate Chile, weil da soll man einen Thriller spielen.
Da muss er aber noch 2, 3 Bestseller an deinem eigenen Fenster mit der Flasche Rotwein schreiben, fürchte ich.
Alles klar.
Frage, die du Christian Huber wahrscheinlich auch gestellt hast, weil ich finde, sie liegt auch auf der Hand. Aber es kann gut sein, dass er einfach eine andere Antwort gegeben hat. Mhm. Kennt Sebastian Fitzek am Anfang schon das Ende?
Ich meine es zu wissen, aber... Das verändert sich ja beim Schreiben. Ich schreibe ja immer Exposé. Das ist übrigens ein Tipp für alle, die anfangen wollen zu schreiben und das, wie so häufig, eben neben ihrem Brotberuf machen müssen. Und da ist es einfach ganz gut, dass man sich erstmal theoretisch aufschreibt, wie soll denn diese Geschichte verlaufen, Anfang, Mittelteil, Schluss. Also wie in der Schule, eine Zusammenfassung eines Buches, was erst noch geschrieben wird. Und das kann man dann nämlich auch mal weglegen in den Phasen, in denen man beruflich so eingespannt ist oder auch privat, in denen es einfach gar nicht möglich ist, dass man abends oder in der Freizeit anfängt zu schreiben. Und tatsächlich ist es wirklich so, dass man, wenn man einen Monat was weggelegt hat, braucht man erstmal wieder einen Zugang zu. Und man weiß oftmals gar nicht, wieso wollte ich das überhaupt schreiben? Was war denn meine Idee? Man denkt immer, diese Idee, die man hat, die ist so im Kopf verankert. Nee, aber das Leben holt einen ein und dann hat man alles vergessen. Also das Exposé ist echt ganz wichtig. Deswegen glaube ich ja, Exposé, ich habe ja eine Zusammenfassung vor mir liegen, ich weiß, wie es geht. Aber nach 80 Seiten spätestens führen diese Figuren dann ein Eigenleben und entwickeln sich und ich bin nur noch Beobachter. Ich gucke ihnen zu über die Schulter, was sie machen, bin aber nicht mehr Herr ihrer Handlungen und Gedanken. Und das ist dann einerseits ein sehr schöner Moment, weil ich weiß, jetzt ist es nicht mehr vom Reißbrett. Andererseits habe ich Angst, dass ich auf so eine Gedanken- oder Schreibblockade zusteuere, weil ich natürlich Angst habe, dass diese Geschichte überhaupt gar kein Ende mehr nimmt, weil sie ist jetzt nicht mehr so, wie ich es mir mal theoretisch vorgestellt habe.
Sebastian Fitzek hat bestimmt so einen richtig geilen Exposé-Friedhof auf seinem Rechner, wo so Exposés drin liegen, die nie ein Buch geworden sind, die aber Gold wert sind wahrscheinlich.
Da würden sie ja nach seinem Ableben. Hat mir zum Beispiel erzählt, dass sein erstes Buch gar nicht ursprünglich sein erstes Buch war, sondern erst hat er ein Buch über einen Wahlkampf geschrieben. Das war 2005 und das sollte 2006 rauskommen. Dann hat aber Gerhard Schröder die Wahl vorgezogen und dann hat der Verlag gesagt, ja, können wir jetzt auch nichts mehr mit anfangen mit ihrem Buch.
Das wird bestimmt irgendwann posthum noch... veröffentlicht.
Vielleicht. Wir haben vor allen Dingen zusammen festgestellt, mit Gerhard Schröder ging es ab diesem Zeitpunkt bergab und mit Sebastian Fitzek ging es bergauf.
Ist der eigentlich cool? Ist der nett?
Zu mir war total nett. Das war, ja, weiß ich nicht. Also ich habe ja auch schlechte Erfahrungen manchmal, weil ich einfach vielleicht auch, ich bin vielleicht auch einfach ein unsympathischer Typ am Telefon. Aber in dem Fall, wir kamen gut zusammen.
Okay.
Oder er hat sich gut verstellt. Ist mir aber egal. Ich bleibe einfach gerne in diesem Luftschloss der guten Laune.
Er klingt nett.
Etwas, was Sebastian Fitzek sehr gut kann, ist machen, dass man sich identifiziert mit der zentralen Person des Buches. Aber wie kriegt man das eigentlich hin, dass man mit dieser Person mitfiebert? Gibt es da eine Formel oder sowas?
Eine Formel glaube ich nicht und ich habe es aber auch erst selber lernen müssen. Leider musste ich das nochmal durch Donald Trump erfahren, dass das, was ich mir theoretisch überlegt habe, tatsächlich in der Praxis stimmt. Ganz einfache Gegenfrage zur Beantwortung dieser Frage ist, kannst du dich an den Wahlclaim von Hillary Clinton erinnern?
Nein.
Weißt du den von Donald Trump?
Ja.
Ja, leider ja. Das heißt, Donald Trump hat ein Ziel vorgegeben und das ist das Wichtigste, nicht das Einzige, nicht die Formel, aber es ist das wichtigste Element bei einer Figur, dass du das Ziel der Figur kennst. Du musst wissen, was sie erreichen will. Innerlich für eine Konfliktlösung anstrebt, wie äußerlich. Ja, den Ring, den diese Figur finden will, den Heiligen Gral oder das Leben, was gerettet werden will oder die Prinzessin oder den Prinzen auf dem silbernen Schimmel. Das ist die Frage, was will diese Figur? Und wenn du es weißt, dann kannst du dir selber die Frage stellen, okay, will ich, dass diese Figur das erreicht oder nicht? Dann kannst du natürlich nur hoffen, also dass möglichst viele Leute wollen, dass man zumindest miterlebt auf der Reise, ob dieses Ziel erreicht wird oder nicht. Und bei Donald Trump hat es einfach ausgereicht, dass 50%, wahrscheinlich waren es sogar nur 48%, gesagt haben, okay, ich will, dass der Amerika wieder groß macht. Ja, das hat einfach gereicht. Die Mehrheit wollte das zwar nicht, aber die Mehrheit wusste eben nicht, was Hillary Clinton will und was sie für ein Ziel hat. Und das ist wiederum die Kehrseite der Medaille. Wenn ich nicht weiß, was die Figur für ein Ziel hat, im realen wie im fiktionalen Leben, dann gebe ich dir mein eigenes Ziel. Und das ist meistens negativ. Also man hat dann gedacht, naja, die ist ein Politikfilz, die will ja nur die Macht sichern, die sie damals von ihrem Mann mit hatte und so. Und das war schlecht. Meine Figuren im fiktionalen Sinne haben in der Regel gute Ziele. Und ich möchte mit ihnen mitfiebern. Aber ich muss es kennen. Wenn ich nicht weiß, wo der hin will oder die, dann will ich sie auf die Reise auch nicht begleiten.
Hast du es verstanden?
Ich habe es verstanden.
Das ist cool beschrieben, oder?
Total. Und es hat mich aber sofort darauf gebracht, jetzt zu googeln, Wiederwahlspruch, ob sie einen hatte, Hillary Clinton.
Und?
Ob wir uns. Ja, ich habe es jetzt so schnell. Ja, beruhige dich bitte. Gib mir eine Sekunde Zeit für die Recherche. Achtung, bist du bereit für den Wahlkampfspruch von Hillary Clinton im Jahr 2016? Hillary for America. Das bleibt hängen. Ja. Aber das gibt ihm natürlich komplett recht in allem, was er gerade erklärt hat, weil keine Ahnung, womit sie damit hin will.
Ich dachte vielleicht auch sowas wie schön hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg? Entschuldigung. Eine Sache, die mich noch wahnsinnig interessiert hat, weil die Geschichte, und jetzt kommen wir mal auf deine Vorstellung vom Literatensein, weil die Geschichte ja so viele Literaten hervorgebracht hat, die offensichtlich ein starkes Alkoholproblem hatten. Ne?
Hast du ihn gefragt, ob er gern trinkt oder was kommt
nein,
jetzt?
Okay. Ich habe ihn gefragt, ob man also besoffen gute Bücher schreiben kann.
Bestimmt, aber ich bin so langweilig, was das anbelangt, weil ich wirklich nicht viel vertrage und mir Alkohol nicht so sehr schmeckt. Ich bin froh, dass ich Gin Tonic entdeckt habe für mich, dass ich nicht jetzt immer eine Pina Colada bestellen muss, die mir immer auch sehr, sehr gut schmeckt, aber immer ist ein bisschen komisch, wenn mir so ein Pina Colada Glas irgendwo das steht. Stephen King hat ja mal gesagt, er hat gemerkt, dass er ein Drogenproblem hat, als seine Frau zu ihm kam und sagte, ich habe keine Tampons mehr. Warum? Weil er hatte sie sich in die Nase gesteckt beim Schreiben, damit das Blut nicht auf die Tastatur kommt. Wegen seiner Kokainsucht. Und er sagt, er wäre bei einigen meiner Bücher sehr gerne dabei gewesen, als er sie geschrieben hat. Also man kann offensichtlich große, schon fast Weltliteraturromane schreiben, ohne alle Sinne beisammen zu haben. Mir war das noch nicht vergönnt.
Danke.
Weißt du, wo mein Herz aufgegangen ist, als Sebastian Fitzek gesagt hat, dass er so gerne Pina Colada trinkt?
Ja, ich meins auch.
Das kann kein falscher Mensch sein. Nee. Das ist ein guter Freund.
Das ist ein ehrlicher Cocktail.
Absolut. Also Männer, die sich mit Pina Colada abschließen können, per se nicht böse sein. Meine Meinung. Und um das jetzt nochmal zusammenzufassen, die wichtigsten Schritte für den Start einer Autorenkarriere sind folgende.
Mach dir ein Exposé, schreib dir eine kurze Inhaltszusammenfassung und eine kurze Figurenbeschreibung auf. Dann fang an zu schreiben, ohne dir tausend Scheren im Kopf zu machen, nach dem Motto, wie lang muss es sein, darf ich das? Das ist deine Geschichte, du darfst erstmal alles machen. Und dann gibst sie, wenn du Leuten sie zu lesen gibst, dann frag sie nicht, wie findest du es, weil das ist nur die Aussage, ob sie dich mögen oder nicht, je nachdem, wie gut sie lügen, sondern welche Frage hast du zu meiner Geschichte? Das bringt dich weiter, weil damit merkst du, wo kommen sie vielleicht nicht weiter oder was haben sie nicht verstanden. Und dann weißt du selber, ach guck mal, hier muss ich nochmal ran, weil offensichtlich ist es mir nicht gelungen, das zu vermitteln, was ich vermitteln wollte.
Das ist eine Regel, die sich auf viele Lebensbereiche übertragen lässt. Nicht fragen, wie war ich, sondern hast du noch Fragen?
Sebastian Fitzek gibt Tipps für alle Lebenslagen.
Ich habe mir auf jeden Fall was mitgenommen.
Mhm, auf jeder Ebene.
Also vielen Dank, Sebastian Fitzek, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Und am 30.03. kommt das neue Buch von Sebastian Fitzek und von Micky Beisenherz raus. Schreib oder stirb.
So, kurzer Einwurf, bevor wir zu meinem Flexperten kommen. Wir sind ja nun, und das wird euch überraschen, trotz des heutigen Themas kein ausgewiesener Bücherpodcast. Wir können beide lesen, das möchte ich an dieser Stelle nochmal versichern. Das haben wir beide gelernt, das können wir beide ganz toll umsetzen. Aber für Profi-Tipps in Sachen Bücher gibt es zum Glück doch andere Leute.
Inhaltlich vor allen Dingen. Mhm. Deutschlandfunk Nova hat zum Beispiel einen sehr guten Bücherpodcast. Das perfekte Buch für den Moment, heißt der, und der Name ist natürlich selbsterklärend. Denn für jede Situation im Leben gibt es ja ein passendes Buch. Zum Beispiel, wenn ihr gerade Stress mit einem richtig guten Freund habt oder auf der falschen Party rumsteht und niemanden zum Smalltalken findet. Es gibt so viele Bücher, dass es wirklich zu jeder Situation auch ein passendes gibt. Aber da weder ihr noch wir Zeit haben, alle Bücher zu lesen, um die passenden rauszusuchen, macht Lydia Herms das für uns. Die kenne ich auch von Radio 1.
Aber jetzt mal gesetzt im Fall, man würde dich dafür bezahlen. Wie viele Bücher würdest du denn am Tag schaffen?
Ich bin wahnsinnig unkonzentriert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja sowieso so, dass ich Bücher konsumiere. Aber meistens so über Hörbuch, über Kopfhörer. War eine Menge, aber nur
beim Joggen. Da kannst du auch schlecht
beim
lesen.
Joggen. Das ist wohl wahr. Manchmal höre ich auch Bücher beim Wein trinken. Nicht, dass es hier so rüberkommt, als wäre ich den ganzen Tag nur zur Selbstoptimierung unterwegs. So. Aber das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Und da wollen wir ehrlich sein, wir würden euch eine recht übersichtliche Empfehlung präsentieren, wenn wir das jetzt übernehmen würden. Lydia macht das besser, also hört mal rein in das perfekte Buch für den Moment im Deutschlandfunk Nova Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek.
Und bitte abonniert uns. Ich möchte kurz die Gelegenheit ergreifen, Steffi. Die
das
Hörer
sagen wir viel zu selten, ja. Aber ich glaube, das ist existenziell für das Überleben eines Podcasts.
Dann abonniert uns jetzt alle heute, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, und sagt allen, die ihr kennt, dass sie uns auch abonnierteten sollten.
Das wäre schön.
Kommen wir zu meinem Flexperten.
Ja, ne? Ja, bitte, Christian Huber. Spricht er eigentlich bayerisch? Weil ja. Ich finde, es gibt keinen bayerischeren Namen.
Also man hört es schon raus, der kann richtig krass bayerisch sprechen, habe ich in seinem Podcast Gefühlte Fakten. Da haben die auch, glaube ich, so eine Rubrik, wo er so bayerische Worte benutzt und sein kongenialer Partner Tarkan Bakci, der muss dann erraten, was das auf Hochdeutsch heißt. Also der kann richtig krass Bayern, aber er hat sich wohl ins Mühe gegeben, Hochdeutsch zu sprechen, damit es alle verstehen. Also Christian Huber, wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, manche kennen ihn vielleicht noch unter seinem alten Twitter-Pseudonym Pokerbeats. Da hat auch alles für ihn angefangen. 60.000 Follower hat sein Account. Inzwischen schreibt er für Fernsehproduktion, fürs Neo-Magazin Royal, für Böhmermann hat er schon geschrieben. Er hat einen Podcast, wie gesagt, zusammen mit Tarkan Bakci, Gefühlte Fakten. Und er ist Autor. Sein neuester Roman kommt diese Woche. Er heißt Man vergisst nicht, wie man schwimmt. Und es ist inzwischen sein viertes Buch. Und weil Christian auch eher zufällig zum Schreiben gekommen ist, dachte ich, der kann uns sicher ein paar praktische Tipps geben, denn wir kommen ja auch eher zufällig zum Bücherschreiben, wenn es denn der ein oder andere von uns mal ausprobieren will. Die Leute vom Verlag seines ersten Buches, Fruchtfliegendompteur hieß das, sind nämlich über Twitter überhaupt erst auf ihn aufmerksam geworden. Und Christian sagt, Twitter ist wirklich auch ein ganz gutes Trainingsgelände.
Ich habe jetzt auch kein Standardrezept, wie man jetzt Autor, Autorin werden kann, aber Twitter ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um zu üben, weil man hat, selbst wenn man keine Follower hat, wenn man was auf Twitter schreibt, immer das Gefühl, es liest die ganze Welt. Und der Druck hilft, dass man besser wird. Und zum anderen lernt man halt pointiert schreiben, weil du hast ja bei Twitter nur 280 Zeichen, heißt, du musst dich einigermaßen kurz fassen. Um Gags auszuprobieren, ist Twitter super. Wenn du jetzt Romane schreiben willst, dann bringt Twitter, glaube ich, relativ wenig.
Hast du schon mal einen richtig geilen Tweet abgesetzt?
Glaube nicht. Und wenn, dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit wahrscheinlich. Ja. Du? Ich mag viele deiner Tweets.
Ich twitter doch überhaupt nicht.
Doch, ab und zu ja. Ja, gut, du kommentierst mehr. Du kommentierst messerscharf. Spitzzüngig, wie sagt man das? Scharfzüngig.
Das ist mein Business, einfach die anderen arbeiten lassen und dann schön kritisieren. Sympathisch. Nee, ich habe diesen Druck nicht, weil ich habe immer das Gefühl, ich habe überhaupt nichts Relevantes, zu dem ich mich jetzt äußern könnte. Deshalb.
Also Christian gut. Huber ist auf jeden Fall stark im Twitter-Game und ich hatte auch so das Gefühl, wir kennen uns schon so gut, weil ich ihn einfach in meinem Leben schon richtig hart durchgeliked habe bei Twitter. Also ich habe viele Tweets von ihm schon geliked. So, Steffi, nun stehen Leute
kennt
wie du...
Kennt er dich denn auch und hat sich bedankt?
Nein, denn er hat von mir noch keinen Tweet geliked. Denken wir drüber nach, Anne.
Es ist ein Geben und Nehmen, Herr Huber.
Es ist ein Geben und Geben, ehrlich gesagt. So, dann stehen ja Leute wie du und ich wahrscheinlich erstmal mit leeren Händen und leerem Kopf vorm Laptop und haben die wilde Idee, mal ganz flotten Bestseller-Roman zu schreiben. Ehrlicherweise hat man aber keinen Plan, wie man sich überhaupt darauf vorbereitet. Ein paar handwerkliche Kniffe kann man sich da aber im Vorfeld schon aneignen, sagt Christian.
Was mir da sehr geholfen hat, ist einfach ausprobieren. Und es gibt echt gute Literatur, die einem so Grundkenntnisse beibringt. Also wenn man jetzt einen Roman schreiben will, sollte man schon wissen, was ist eine Heldenreise, was ist ein Dreiakter, was ist ein Fünfakter, was ist ein Call to Adventure und so. Das sollte man schon wissen. Das ist ein bisschen wie beim Kochen. Also wenn ich kochen will, muss ich auch wissen, wie viel Salz und wie ich kann nicht sonderlich gut kochen. Das sind die einzigen Gewürze, die mir jetzt einfallen. Ist Salz, Pfeffer und Ketchup. So. Aber es ist trotzdem wie beim Kochen. Du kannst zwar immer rumprobieren und wenn du Glück hast, wird's was, aber wenn du weißt, wie welche Zutaten zusammen funktionieren, wird's wahrscheinlich besser.
Ja, eine Heldenreise habe ich schon mal gehört. Das andere habe ich noch nicht gehört.
Ja, aber wir wollten ja auch kein Buch schreiben, also müssen wir es auch nicht wissen. So, das könnt ihr schön recherchieren, wenn ihr ein Buch schreiben wollt. Erklärt ihr
so. Ob Kollege das auch wusste, als er die Boss-Transformation geschrieben hat?
Da bin ich mir relativ sicher, dass der eine kleine Heldenreise gemacht hat. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, wer eine okay Lasagne kann, der kann auch einen Bestseller-Roman. Aber so ein paar Grundlagen gibt es. Wenn man sich die drauf geschafft hat, kann man erstmal loslegen. Allerdings muss man nachsichtig sein mit sich. Dieser gute Flow, der große Wurf, das klappt nicht immer im ersten Schreibanlauf. Bei seinem neuen Buch hat Christian nämlich zum Beispiel auch 2 Anläufe gebraucht.
Es war tatsächlich so, dass ich erstmal angefangen habe und ein ganz anderes Buch geschrieben habe, mit dem ich dann nicht glücklich war und dann irgendwie an das ich dreiviertel Jahr hingeschrieben habe und immer unglücklicher und unglücklicher wurde von Seite zu Seite. Und das erstmal gelöscht habe komplett und von vorne angefangen habe. Also ich habe quasi 2-mal angefangen. Und bei dem Buch, das es jetzt geworden ist, also bei dem Man vergisst nicht, wie man schwimmt, wusste ich dann schon, welche Fehler ich nicht nochmal machen darf, was ein großer Vorteil war.
Das würde ich nicht schaffen, ich kann schon Nervenzusammenbruch, wenn ich nur WhatsApp 2-mal schreiben muss.
Da hätte ich schon keinen Bock mehr, viel zu der Ehrgeiz dafür.
War schon eine Sprachnachricht.
Vor allem, was mir auch so im Weg stehen würde, so ein Roman schreibt sich ja leider auch nicht an einem lazy Sonntagnachmittag mal eben so weg, sondern man muss richtig Zeit einplanen. Ich habe Christian mal gefragt, wie lang es gedauert hat, sein aktuelles Buch zu schreiben.
Wirklich ich habe mich entschieden, das alte zu löschen, ne? Und das jetzt zu schreiben, habe ich 1 Jahr gebraucht, ungefähr. Das Hinschreiben selber dauert gar nicht so lang, sondern sich den Weg überlegen und die Story überlegen und die Welt überlegen. Erstmal auf die Idee zu kommen, was will ich überhaupt für eine Geschichte erzählen. Das dauert eigentlich am längsten. Wenn du dann weißt, was du schreiben willst, schreibt man die einzelnen Teile, wo man sich sicher ist oder wo ich mir sicher bin, die habe ich schon schnell runtergeschrieben dann. Aber das Nachdenken ist das, was am meisten Zeit raubt und auch das Anstrengendste ist.
Du hast ja vorhin auch Sebastian Fitzek gefragt, wie man anfängt, ob man das Ende schon kennt, wenn man anfängt zu schreiben und so weiter. Das habe ich Christian tatsächlich auch gefragt. Er fängt überraschenderweise nämlich nicht zwingend vorne an mit seinen Geschichten.
Generell, wenn ich anfange, Roman zu schreiben, dann überlege ich mir erstmal die Hauptfiguren, also in dem Fall ist das Pascal, und überlege mir, welche Entwicklung der durchmachen könnte. Und ich habe für mich jetzt rausgefunden, ich tue mich am leichtesten mit Schreiben, wenn ich mir den 3. Akt, also eigentlich das letzte Fünftel, das letzte Viertel, schon ziemlich genau überlege. Was macht er am Ende, was er am Anfang niemals machen würde? Was sind Dialoge, die er am Ende führt, wo er am Anfang sich ganz anders verhalten hätte und so weiter? Weil wenn ich das habe, wenn ich genau weiß, so geht's aus, und mit so geht's aus meine ich nicht nur, was passiert auf der letzten Seite und so endet die Geschichte, sondern auch, was ist meine Hauptfigur am Ende für ein Mensch? Dann weiß ich, was ich am Anfang schreiben kann, was dann alles drauf einzahlt.
Sebastian Fitzek hat auch ein Buch geschrieben, das hat er rückwärts, hat er die Seiten rückwärts Buchstabiert oder nummeriert? Das ist nicht mein Tag.
Wir können jetzt nicht nochmal von vorne anfangen, Steffi. Es geht nicht. Er hat sie rückwärts buchstabiert. Das bleibt jetzt so. Das wird auch nicht rausgeschnitten.
Also ja, er hat die Seitenzahl, die Seitennummerierung auf seinem Laptop, worauf er es geschrieben hat, der kann man rückwärts einstellen.
Okay.
Und das endet letztendlich auch mit Seite 1. Und der Verlag hat es auch erst zurückgeschickt, weil er dachte irgendwie so, das ist kaputt.
Bist du dumm?
Aber
zu viel Pina Colada.
Das war in einer Pina Colada-Lader-Laune. Nein, aber das war so gedacht. Also ich wollte nur darauf zurückkommen, dass das hinten anfangen tatsächlich gar nicht so unverbreitet ist.
Bei Christian stand von Anfang an die grobe Storyline, ne? Der weiß anfangs in etwa, wo er am Ende hin will. Aber wenn er zum Team einfach mal machen und gucken, ob scheiße oder geil wird, gehört, das geht natürlich auch.
Es gibt aber auch Leute, die einfach darauf losschreiben. Also Stephen King zumindest, so geht die mehr. Tolles Wort, wollte ich lange mal benutzen. Der schreibt drauf los. Hat ungefähr einen Storyplot, schreibt die Geschichte grob runter und fügt dann so Kleinigkeiten im Nachhinein ein. Aber der schreibt auch am Tag 40 Seiten. So, und das ist halt crazy. Es gibt keinen Königsweg so. Also es gibt nicht das Rezept, so schreibe ich ein Buch, sondern du musst einfach selber rausfinden.
Stephen King erfährt hier aber sehr viel
Aufmerksamkeit. Als hätten wir auch mit ihm gesprochen. Ja. Er ist unser dritter Flexperte, ungewollt dritter Flexperte in dieser Folge. So, jetzt wissen wir, wie man es angeht, ne? Wie man sich vorbereitet. Fehlt aber noch was ganz Wichtiges, und zwar das Thema. Worüber schreibe ich denn? Manche haben vielleicht direkt ein Thema im Kopf, andere wollen vielleicht bewusst über irgendwas schreiben, was auch funktioniert oder was relevant ist. Und da hat Christian sehr guten Gedanken zu.
Man muss eigentlich gucken, was ist in 1,5 Jahren? Weil du fängst ja jetzt an, das Buch zu schreiben, brauchst ein Jahr, dann dauert es ein halbes bis dreiviertel Jahr, bis es überhaupt raus ist. Und du musst halt überlegen, was sind dann die Thematiken. Also ich glaube, wenn mein Buch jetzt rauskommen würde und ich hätte, was weiß ich, die Thematik Klimakatastrophe irgendwie mit drin, dann würde das von der Presse und so auf jeden Fall aufgegriffen werden. So. Man braucht so ein Gespür, wenn man so arbeiten möchte. Also wenn man sagt, ich will ein Thema wählen, nur damit es erfolgreich wird, dann brauchst du halt einen Riecher. Und was immer geht, das kann man, glaube ich, so auch nicht sagen. Wenn du ein Buch schreibst, was dir selber Spaß macht, was du selber gerne lesen würdest, dann, das geht, glaube ich, immer.
Also fast schon ein Marketing-Tipp, ne? Mhm. Also wenn man richtig Asche machen will und sagt, ich will richtig Presse, 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 dann schon mal überlegen, was in 1,5 Jahren Thema sein könnte. Das wäre ja ganz spannend. Wenn man dann so loslegt und vielleicht voll im Flow ist und denkt, Mann, was geben wir das hier gut von der Hand, das ist ja alles entspannt. So innerhalb dieses überambitionierten Schreibprozesses, woher weiß ich eigentlich, dass ich da nicht gerade kompletten Müll schreibe?
Ja, das ist eine gute Frage, weil das habe ich mich auch gefragt.
Und man selber denkt, ist das geil? Ja. Und vielleicht ist man komplett auf dem Holzweg.
Ich vertraue einfach drauf, dass mein Geschmack nicht komplett scheiße ist. Das heißt, wenn ich selber jetzt ein Buch, das ich geschrieben habe, wenn ich es okay bis gut finde, gehe ich davon aus, dass es auch andere gibt, die es okay bis gut finden. Aber trotzdem, also man zweifelt natürlich die ganze Zeit. Und es gibt nichts Geileres. Also als ich dann erste Freunde oder meine Eltern das lesen haben lassen und die gesagt haben, das ist echt ein gutes Buch, da war es so, ja komm. Und das ist, also das verrückteste Gefühl ist wirklich, wenn jemand was gut findet, was ich geschrieben habe.
Hatten keine Fragen mehr, die Eltern.
Genau, die
Eltern. Nicht, dass der Schuss nach hinten losgeht. Das ist auch noch nicht raus, das Buch, oder? Ist schon raus?
Nee, kommt jetzt diese Woche. Also wenn ihr diesen Podcast ganz frisch hört, dann in der Woche, wo er rauskommt, dann kommt es diese Woche raus. Und die Eltern von Christian Huber fanden es schon mal gut. Das kann man schon mal als Bücherkritik mitnehmen. So.
Das gehört hinten drauf. Finde ich
wirklich ganz geil. Meine Eltern fanden es gut. Wenn du ein Buch schreiben würdest, ne, würdest du da eher autobiografische Sachen einbauen oder würdest du eher was komplett Fiktionales?
Ich habe darüber nachgedacht und habe gedacht, so, ja, ich würde gerne was Fiktionales schreiben, aber wahrscheinlich wird es doch autobiografisch.
Unfreiwillig quasi. Mhm.
Genau. Mhm. Es sei denn, ich würde bei einer müde Schildkröte schreiben, dann wäre
es autobiografisch.
Ja, vielleicht auch ein bisschen. Das Ding ist ja, diese müde Schildkröte, die wollte ja zu einer Hochzeit.
Aber du bist ja nie eingeladen auf Hochzeiten. Das ist der Running Gag, falls ihr die noch nicht kennt. Falls ihr heiratet, bitte ladet Steffi ein. Sie erzählt mir nämlich seit Jahren, dass sie nie auf Hochzeiten eingeladen ist.
Es ist mir auch egal, wer ihr seid oder ob ihr euch liebt. Ich komme.
Ich habe ein Kleid, ich komme. Ich habe auf jeden Fall Christian gefragt, wie viel Christian in seinen Büchern steckt.
Also bei mir ist es zumindest so, ich kann gar nichts schreiben, was ich nicht selber zumindest in Teilen erlebt habe oder zumindest gute Freunde von mir und mir das dann erzählt haben. Also in meinen Büchern steckt schon viel von mir, auch in dem Neuen, und zwar in allen Figuren. Also ich habe so einen Grundsatz, write what you know, also nur das Schreiben, wo man sich auskennt, weil sonst rutscht man in Klischees, finde ich. Deswegen steckt in allen Büchern schon natürlich viel von mir, aber das halt dann als Story, du schreibst ja eine Geschichte. Natürlich ist es ein Märchen, aber die Grundstory jetzt auch von Pascal, ohne jetzt was zu spoilern, also Pascal hat ja ein großes Geheimnis, wieso er sich nicht verlieben darf, das ist ein Freund von mir so passiert.
Also meine Hauptfigur hätte ständig Blasenentzündung, würde einmal die Woche mit 10 km/h zu viel geblitzt werden. Ich weiß nicht, ob der Plot so spannend ist, da müsste ich noch mal ein bisschen in meiner... An meinen Erlebnissen wühlen.
An deiner Heldenreise schrauben.
Ja, ob das so eine Heldenreise ist. Oh, wieder Antibiotikum, wieder nichts um die Hüften angehabt, toll. So, nun hat man eine Idee, sich ein paar Gedanken gemacht, aber wie kriegt man ein Buch jetzt unter die Leute, wenn man nicht eh schon Sebastian Fitzek oder Christian Huber ist, sondern du und ich, völlig unerfahren. Wie wird ein Verlag überhaupt auf mich aufmerksam?
Wenn ich jetzt eine Buchidee habe, dann ist, glaube ich, also meiner Meinung nach ist das Beste, man schreibt die Idee grob runter in 2-3 Seiten, so Outline nennt sich das, und geht damit dann nicht zum Verlag, weil die kriegen so unfassbar viel Stuff, dass die mit dem Lesen nicht hinterherkommen, sondern man geht zu einer Agentur. Es gibt ganz viele Literaturagenturen, richtig gute. Ich selber bin bei Elisabeth Ruge in Berlin, und wenn die das lesen und die lesen alles, was die kriegen. Und wenn die es gut finden, denen hören Verlage dann zu. Also das heißt, gucken, welche Literaturagenturen gibt's, wen haben die vielleicht sonst so in dem Roster, und dann die einfach kontaktieren. Und das Beste ist, es nicht übertreiben in der Mail. Nicht nerven, einfach, ich bin das und das, das ist meine Idee. Das Buch kann erfolgreich werden, weil. That's it.
Nicht nerven ist auch eine Devise, die meiner Meinung nach auf viele Bereiche des Lebens zutrifft. Da kann man es oft nicht falsch machen, einfach nicht nervt.
Ich finde es schön, dass er das sagt. Bei mir sagt man oft bei vielen Dingen, die ich gerne durchsetzen möchte, ich muss mehr nerven.
Ja.
Ja, ich finde das sehr sympathisch, wenn ich das
auch
mal so sagen darf. Mir war dieser Beruf des Literaturagenten gar nicht so präsent.
Nee, mir auch nicht.
Aber der Literaturagent scheint ja in dem ganzen Buchbusiness eine sehr große Rolle zu spielen.
Also sucht euch einen guten Literaturagenten. Es klingt, finde ich, alles wahnsinnig anstrengend, ein Buch zu schreiben. Aber Christian sagt, wenn ihr Bock habt, trotzdem wirklich machen.
Ey, das ist eigentlich der beste Tipp, ist wirklich einfach machen. Auch keine Angst davor zu haben, das jemandem zu zeigen, und auch keine Angst davor zu haben, dass es dann vielleicht Leute scheiße finden. Dann setzt man sich halt hin und macht's wieder. Und wirklich die Basics lernen. Also das gibt wahnsinnig trockene Literatur, aber die muss man einfach lesen. Man muss einfach wissen, was eine fucking Heldenreise ist, sonst hast du ein Problem.
Was eine fucking Heldenreise ist, musst du wissen, Banowski.
Brauch mal, auch für deinen Job. Übrigens.
Ja, das stimmt, auch für deinen.
Ja.
So, ich möchte euch gerne alles ans Herz legen, was Christian Huber macht, weil der einfach extrem lustig ist. Vielleicht fangt ihr einfach mit seinem neuen Buch an. Man vergisst nicht, wie man schwimmt. Und lieber Christian, falls du zuhörst, möchte ich mich an dieser Stelle nochmal öffentlich und in aller Form entschuldigen. Denn bis wir mit dem Interview anfangen konnten, hat es 1,5 Stunden gedauert. Erst ging die Technik nicht, dann hatte ich keinen Kopfhörer, dann war mein Handy leer, auf das wir umsteigen mussten. Und dieser gute Mensch hatte die Geduld einer liebenden Mutter mit mir. Mit technischem Know-how habe ich da nicht geglänzt, Christian. Vielen, vielen Dank nochmal.
Und das ist das Fazit.
Voraussetzung für eine Karriere als Schriftsteller oder Schriftstellerin ist, ein eigenes Leben zu führen.
Befasst euch mit der Materie. Was ist eine Heldenreise? Call to Action, 3-Akter, 5-Akter. Wer die Theorie kennt, der hat es in der Praxis leichter.
Bücher entstehen meistens aus alltäglichen Situationen, aus denen man dann eine Geschichte entwirft.
Write what you know. Bisschen autobiografisches gibt auch Sicherheit.
Eine ganz gute Idee ist, vorher ein Exposé zu schreiben.
Man sollte das Ende ja nicht vorher verraten, aber wenn man es selber als Autor schon kennt, dann kann man besser drauf hinschreiben und hat direkt einen roten Faden.
Am Ende sollte man auf jeden Fall nochmal einen Fachmann oder eine Fachfrau drüber gucken lassen.
Zum Beispiel jemanden aus einer Literaturagentur.
Und wenn man sein Buch seinen Freunden zum Gegenlesen gibt, niemals fragen, wie findest du es, sondern hast du noch Fragen?
Hast du noch Fragen zum Buch? Und schreiben, einfach anfangen, ausprobieren, aber nicht nerven. Bitte nicht nerven. So, nach so viel Bildung und Literatur habt ihr es jetzt auch wirklich mehr als verdient, dass wir nun mal einen kleinen Schlenker in die Schmuddelecke machen zusammen. Der Podcast Doktorspiele macht nämlich sozusagen das Licht an, wenn gefummelt wird. Es geht um Sex, Peinlichkeiten, Pornos, Selbstbefriedigung, um ungewöhnliche Interessen in Sachen Sex, all solche schönen Dinge.
Es geht im Prinzip darum, um alles, was in der Hose passiert, aber auch im Herzen natürlich. Die beiden Hosts heißen Sabrina Kemmer und Max Oehl und die besprechen alles von Prostata bis Pilzerkrankung.
Hast du dir die schönsten Dinge zum Thema Sex hast du dir da ausgesucht? Prostata und Pilzerkrankung.
Wir wollen hier nichts beschönigen. Wir wollen der Sache auf den Grund gehen.
Es ist und ein ehrlicher Podcast.
Es ist ein ehrlicher Podcast. Den Podcast über Prostata habe ich übrigens mit Interesse verfolgt und fühle mich jetzt im Wissen allen Leuten ein Müh voraus. Das war sehr
interessant. Eine Prostatalänge voraus.
Walnuss groß.
Nur mal so. Eine Walnusslänge voraus.
Okay. In der aktuellen Folge geht es übrigens über Sex und Gefühle im Knast. Und eigentlich dachte ich, das wäre Teil der Haftstrafe, dass man diesbezüglich mal Päuschen einlegen muss.
Naja.
Aber anscheinend nicht. Ne?
Ah.
Das klärt sich jetzt, denn Max und Sabrina haben mit einem ehemaligen Intensivtäter gesprochen, der 10 Jahre im Knast saß und eine Freundin von draußen hatte.
Steffi, du kennst doch auch jemanden, der so lange im Knast saß.
Kumuliert, ja.
Du Milliarden-Mike. Hat der, also ich weiß damals in unserer Milliarden-Mike-Folge, falls ihr die nicht kennt, sehr hörenswert.
Geht's um die Lüge.
Genau, Milliarden-Mike hat nämlich gern mal gelogen. Und er saß auf jeden Fall auch im Knast. Habt ihr auch über Sex im Knast gesprochen?
Nee, haben wir nicht. Aber weißt du, dass er mich Heiligabend angerufen hat? Meine ich ernst. Der hat mich angerufen und wollte mir schöne Weihnachten wünschen. Da habe ich ihn
ist
nämlich gefragt.
Ist nicht dein Ernst, das hast du mir noch nie erzählt.
Genau, und da habe ich ihn nämlich gefragt, wie es denn so ist, Heiligabend im Knast. Und hat er gesagt, ist wie jeden Tag. Aber jetzt sind wir ein bisschen vom Thema
genau,
abgekommen.
Genau, Doktorspiele heißt der Podcast.
Genau.
Gibt es in der ARD-Audiothek, das ist die Podcast-App der ARD.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
Hey, noch 30 Mal Spargelzeit, dann sind wir alle alt und grau.
Aber die genießen wir noch.
Spargelzeit wird es immer geben.
Ja.
Gut, dann sind wir alle alt und grau, um da mal mit der Tür ins Haus zu fallen. Viele Dinge am Älterwerden sind ja erstmal irgendwie geil. Irgendwann nicht mehr arbeiten müssen. Sehr, sehr, sehr irgendwann. Und sich dann von Kindern Kuchen in den Seniorenstift bringen lassen.
Oh ja.
Anne und ich planen eine milde Alters-WG.
Ja, da freue ich mich
weniger
drauf.
Kuchen, mehr Grauburgunder und Melissengeist. Aber ein paar Bedenken bleiben ja dann doch.
Ja, ich wachse meinem Freund dann Haare aus Ohren und Nase, wie ich es von meinen Großvätern kenne.
Natürlich, die werden auch länger, die Ohren.
Oh, muss ich mir die Schlupflieder machen lassen?
Das.
Geht sexuell noch was oder können wir Heavy Petting endgültig ad acta legen? Weil Fuckability scheint ja eine wichtige Währung in unserer Welt zu sein. Aber wie fuckable bin ich denn noch mit 60? Wie zufrieden werde ich mit 70 sein? Stören mich graue Haare mit 80 noch? Das alles ist unser Thema in der nächsten Folge vom Flexikon.
Genau, und dafür war ich beim Schönheitschirurgen und habe unter anderem geklärt, wie viele Jahre er mir schenken kann. Beziehungsweise wie viele er mir abziehen kann. Das ist wichtig.
Und?
20 schaffe ich nicht mehr, aber ein bisschen ist auch toll.
Und ich habe mit Moderatorin und Sprecherin Bettina Russ gesprochen. Die ist jetzt keine Expertin auf dem Gebiet des Älterwerdens, aber die hat vor ein paar Wochen dieses Reel bei Insta gepostet, wo sie in der Bild-Zeitung einen Artikel darüber gefunden hat, wie einst sehr attraktive Schauspielerinnen jetzt aussehen, wo sie 30, 40 Jahre älter sind. Und da hat sie sich völlig zu Recht sehr drüber aufgeregt.
Na Mensch, wie die Zeit vergeht. Also eigentlich so lustig. Komm, wir gucken mal, wie die aussehen, ja? Es wird deutlich, wie kann eine Frau, die früher so aussah, es wagen, jetzt so auszusehen? Oh, schau mal, früher so hübsch. Und jetzt, ob er noch mit ihr schlafen würde? Wohl kaum. Und ich glaube, raus aus dieser Falle kommen wir nur, wenn wir uns ein neues Bewertungssystem draufschaffen, einen neuen Muskel trainieren. Denn die Kriterien, nach denen wir von außen bemessen werden, aber nach denen wir uns auch selbst beurteilen, sind wirklich, dieses Wort ist arg strapaziert, aber sie sind toxisch. Wir können nicht gewinnen. Naja, wenn wir auf Fuckability setzen, ich weiß nicht, ob es die richtige Währung ist.
Und den Gedanken fand mir so spannend, dass wir mit Bettina Russ gesprochen haben, darüber, wie man sich ein entspanntes Mindset in Sachen Älterwerden zulegt und welche Währung denn statt Fuckability zählen sollte. Älterwerden Wie kriege ich das entspannt hin? Nächste Woche bei uns im Flexikon. Das
ist übrigens auch die erste Frage, die ich mir manchmal morgens stelle, wenn ich aufwache. Würde er noch mit mir schlafen? Ich glaube nein.
Ich glaube
nicht. Und
ich
kann es verstehen. Wenn ich das Gesicht so neben mir aufhebe.
Oh Gott.
Erzählst du denn dann von deiner Botox-Safari im letzten Sommer?
Ja, das werde ich ja jetzt wohl müssen, denn du hast es ja wohl angekündigt. Vielen Dank.
Mach das doch. Wir sind doch authentische Menschen.
Mhm.
Ich mag alles an dir.
Auch meine Stirn.
Auch deine Stirn.
Meine Stirn mag dich auch, Steffi. Ciao.
Tschüsselchen.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Redaktion: Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim. Social Media: Marilena Dahlmann. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz.